schaut auf das, was ihr richtig gelöst habt und guckt dann, was wäre der nächste kleine Schritt, den ich mir zutraue. Und die Schritte werden immer größer nach und nach, das kann ich euch versprechen.
Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal sprechen wir darüber, warum jeder Mensch Mathe kann. Zu Gast sind die Mathe-Influencer Johannes Mensing und Josef Naber. 30% können nicht richtig rechnen, also jeder Zweite. So hieß vor kurzem ein Spiegelartikel und ich musste schmunzeln, was dafür spricht, dass ich zumindest ein bisschen rechnen kann. Andererseits komme ich im Alltag auch immer wieder ins Grübeln, wenn ich auf die Schnelle irgendwas berechnen will. Den Zinseszinseffekt meiner Ersparnisse, wie viel der doppelt runtergesetzte Pulli kostet, ja, oder wie hoch meine Indexmiete bei jährlicher Erhöhung im Jahr 2034 ist. Viele haben sogar das Gefühl, dass sie überhaupt kein Mathe können. Josef und Johannes sind sich aber sicher, dass wir dafür gar kein Talent brauchen. Was wir im Alltag rechnen müssen, können wir alle lernen, sagen sie. Allerdings müssen wir dafür die richtigen Strategien wählen. Worauf kommt es also an? Welche Mathe-Skills brauchen wir wirklich für den Alltag? Und mit welchen Tricks werden solche Rechnungen leichter? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Johannes und Josef, auf spiegel.de hat unsere Community diskutiert, ob wir Mathe fürs Leben brauchen. 95% der Teilnehmenden haben für Ja gestimmt. Fand ich eigentlich schon erstaunlich. In der Schule wirkte das immer anders. Warum haltet ihr Mathe für wichtig?
Weil Mathe eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, die man in seinem Leben braucht. Letztendlich, und das hört man ja auch häufig, Mathe braucht man irgendwie für alles. Und viele denken da auch erstmal an die Mathe-Themen, die man so aus der Schule kennt. Also Dreisatz, Prozentrechnung, das brauchen wir auf jeden Fall. Aber die Fähigkeiten, die wir mit Mathe lernen, die sind auch viel wichtiger fürs Leben. Also Problemlösefähigkeiten, strukturiertes Denken. Mathe ist ja in der Schule eigentlich das einzige Fach, wo man mit einem Problem startet und dann über gewisse Schritte durch logisches Denken mit immer den gleichen Schritten zu einem Ergebnis kommt. Und das ist ein Verfahren, das braucht jeder von uns, egal ob das jetzt direkt mit Mathe zu tun hat oder mit einem anderen Beruf, der nicht mathematisch ist. Diese Denkweise, die schulen wir da und die brauchen wir unser Leben lang, nicht nur als kleines Kind, nicht als Jugendlicher, auch im hohen Alter.
Also logisches Denken, analytisches Denken, also was wird damit mitgefördert?
Genau, definitiv. Und was auch super wichtig ist, ist halt die Problemlösefähigkeit. Also in nahezu jedem Beruf ist es ja so, dass man in irgendeiner Art und Weise vor einem Problem gestellt wird und dann eine Lösung dafür finden muss. Und genau das macht man eigentlich in jeder mathematischen Aufgabe, die man löst. Man hat am Anfang ein Problem gegeben und hat ein paar Hilfsmittel vielleicht, aber im Endeffekt muss man mit diesen Hilfsmitteln eine Lösung finden. Und das bereitet super auf die Realität im Leben vor, weil es gibt in Mathe halt leider Gottes nur richtig und falsch, kein Bereich dazwischen. Und deswegen lernt man da ganz genau, wie kann man Probleme lösen.
Okay, obwohl sich für viele Schülerinnen und Schüler fühlt es sich eher an, als ob sie Probleme bekommen, auch Matheunterricht, oder?
Ja, oft leider wirklich schon, aber das muss gar nicht so sein. Es geht da auch wirklich darum, wie man mit den vielleicht falsch gelösten Aufgaben umgeht. Das kann einen Riesenunterschied machen.
Mathe steckt angeblich fast überall drin, habe ich schon oft gehört. Inwiefern ist ein besseres Matheverständnis auch ein besseres Lebensverständnis?
Ich glaube, alleine wenn wir jetzt hier sitzen und anschauen, was wir im Raum haben, dann wissen wir, so ein Podcast, der funktioniert nur, weil die Mathematik dahinter funktioniert. Oder so ein Handy funktioniert nur, weil es dahinter das Binärsystem gibt und das ist mathematisch. Und wenn man die Augen offen hält, dann wird man auch bei jedem Schritt, den man macht, irgendwas Mathematisches finden. Noch ein kurzes Beispiel, wenn man ein Passwort im Internet eingibt, dann sieht man, es braucht mindestens 8 Zeichen und Zahlen und Großbuchstaben und Kleinbuchstaben. Warum ist das überhaupt so? Die Mathematik dahinter. Wenn wir das machen, dann hat es einen Hacker extrem schwierig, das Passwort herauszufinden. Und das gibt uns, glaube ich, für den Alltag ein sehr gutes Selbstbewusstsein, wenn wir gute mathematische Fähigkeiten haben, weil wir wissen, wie Dinge verstehen und auch auf diesen mathematischen Fähigkeiten basiert gute Entscheidungen treffen können.
Der Hacker hat schwieriger, weil die Wahrscheinlichkeit, das zu lösen, geringer ist.
Genau, wenn ich jetzt ein Passwort machen würde, wo nur Zahlen drin stecken, dann habe ich halt auch nur diese Zahlen zur Auswahl. Und das sind eben von 0 bis 9 die Ziffern, also 10 pro Stelle. Wenn ich jetzt aber große Buchstaben und Kleinbuchstaben und Sonderzeichen dazu nehme, habe ich plötzlich, ich glaube, ungefähr 90 Möglichkeiten pro Stelle. Und das dann auf 8 Stellen verteilt, sind so viele Möglichkeiten, dass man dafür Jahre braucht, um alle auszuprobieren.
Was ich auch super spannend finde in Mathe in unserem Alltag, also auch so Sachen wie Kunst zum Beispiel, wo man sagt, Kunst ist super weit entfernt von Mathe, ist in ihrer Grundlage auch total mathematisch. Warum ist die Mona Lisa so gemalt, wie sie gemalt worden ist? Weil es genau der Fibonacci-Folge und dem goldenen Schnitt folgt. Und so kann man in Kunst, Architektur, die Akropolis in Griechenland ist nach dem goldenen Schnitt, was auf der Fibonacci-Folge basiert, aufgebaut. Kann jeder super einfach verstehen und ist trotzdem im ersten Moment gar nicht einem so bewusst, dass Architektur, Kunst und solche Themen auch Mathematik oft als Grundlage haben.
Was nach dem goldenen Schnitt aufgebaut ist, das finden wir besonders ästhetisch, oder?
Genau, richtig.
Ja, genau. Ich mochte in der Schule immer Musik und mir ist auch erst als Erwachsener beim Komponieren aufgefallen, wie viel Mathe auch in Musik steckt. Mhm. In Mathe war ich eigentlich auch ganz okay, aber als ich in eurem Buch Begriffe wie Integral, Binomialkoeffizient oder Exponent gelesen habe, wurde mir irgendwie auch schnell wieder klar, warum ich mich seit dem Abi nur noch wenig mit Mathe beschäftigt habe. Ich finde, wenn man nicht drinsteckt, dann wirkt das alles so kompliziert, abstrakt. War euch schon zu Schulzeiten klar, wofür ihr Mathe wirklich im Leben brauchen könnt?
Ehrlicherweise nein. Aber in der Schule ist ja das Problem, dass man immer für die nächste Arbeit lernt. Das ist ja kein Lernen, weil man es fürs Leben braucht, so war es zumindest bei mir, sondern weil ich einfach in der nächsten Arbeit gut sein wollte. Und ich muss auch dazu sagen, ich mochte Mathe schon immer, deswegen habe ich es einfach gerne gemacht. Wofür ich jetzt genau Integrale brauche, Funktionsscharen brauche, war mir damals nicht klar. Mir hat zum Glück Spaß gemacht. Ich glaube aber, das ist das Problem für viele, dass die für sich noch nicht wissen, wofür brauche ich das. Und das ist eigentlich super wichtig, um Mathe zu lernen, weil wenn ich eine Motivation habe, dafür brauche ich später im Leben, setze ich mich auch gerne damit auseinander. Und diese Begriffe sind leider in Mathe immer relativ schwierig, also binomial Koeffizient, Funktionsscharen, Kurvenscharen und so weiter. Da ist man erstmal abgeschreckt. Man kann aber, und das ist auch das Schöne in Mathe, alles in einfache Begriffe verpacken. Und wenn man das macht und den Leuten nicht erzählt, dass man eigentlich gerade über Integrale spricht zum Beispiel, dann sind die da lustigerweise total offen für und sind auf einmal auch auf dem Stand, dass sie es verstehen und am Ende sich dann wundern, oh, ich habe jetzt hier gerade einen Hypothesentest gemacht, das war ja viel einfacher. Den Begriff, den mochte ich eigentlich nicht und ich dachte, ich kann es auch nicht, aber ich habe den Begriff jetzt nie gehört und habe es auf einmal doch verstanden.
Bei mir war es sehr ähnlich. Ich habe auch damals nicht begriffen, wofür ich Mathe im Alltag brauche, aber ich glaube, ich hatte das große Glück, dass ich so von meinen Eltern Mathe offen erzogen wurde. Also wir haben zum Beispiel immer beim Autofahren, mein Vater und ich, ein Duell gemacht, wer als erstes die Quersumme bei Autokennzeichen vor uns berechnen kann. Und das hat mir einfach irgendwie immer total viel Spaß gemacht. Das waren dann halt einfache Kopfrechnen, 8 plus 7 plus 3 oder so, die man schnell lösen musste. Aber irgendwie hat mir das so ein bisschen die Angst vor Mathe genommen und auch dieses Mindset, Mathe ist was Negatives, was Doofes, hinzu, Mathe ist eigentlich cool, weil ich mache da irgendwie ein Spiel mit meinem Vater und die Autofahrt geht schneller rum. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, solche Anhaltspunkte öfter im Alltag zu finden, wo Schüler von klein auf merken, okay, Mathe kann auch echt cool sein, kann Spaß machen, ist irgendwo im Alltag auch zu finden, auch wenn es vielleicht nicht direkt anwendbar im Alltag ist, wenn man die Quersumme vom Kennzeichen berechnet, aber ich finde es im Alltag, ich finde immer wieder Zahlen, dann können wir die auch direkt von Anfang an für Mathe begeistern und dieses Mindset, Mathe ist sowieso schwer, meine Eltern konnten schon kein Mathe, kann man dann so ein bisschen vorbeugen.
Und die Begrifflichkeiten machen auch total viel. Wenn ich an Leute herantrete und sage, wir lösen jetzt gemeinsam eine Textaufgabe, da hat keiner Lust drauf, das klingt total langweilig. Wenn ich jetzt aber da hingehe und sage, wir haben jetzt hier ein Rätsel und wir sind jetzt Sherlock Holmes, der mit den Hinweisen, die wir hier im Text gegeben haben, die sich da verstecken, die rausfiltern und dann Stück für Stück zu unserem Ergebnis, zu unserem Schatz, zu unserer Lösung kommen, dann klingt das auf einmal spannend und eigentlich ist auch Mathe genau das, dieses Rätseln, dieses Sherlock Holmes Spielen, das vergessen wir irgendwie mit der Zeit, weil es dann nur noch ist, oh, ich muss die Prüfung bestehen, ich muss jetzt Textaufgabe lösen, da müssen wir uns wieder mehr bewusst machen, dass wir eigentlich die ganze Zeit über Detektive sind, die eine Lösung suchen.
Okay, also schon auch so ein bisschen eher das als Challenge sehen. Wäre das auch das, wie ihr versuchen würdet, mich als Erwachsenen für Mathe noch begeistern zu können? Weil ich habe ja meine Schulerfahrungen schon gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Man muss natürlich immer sagen, Mathe ist sehr individuell. Also es gibt jetzt nicht Weg A, der für jeden funktioniert, sondern für jemand anderes funktioniert B und Weg C. Was aber, glaube ich, immer gut funktioniert, ist, sich einmal bei dir konkret jetzt anzuschauen, welche Interessen hast du überhaupt? Und egal, welche Interessen du hast, da wird Mathe drin stecken. Du sagst es zum Beispiel, Musik ist total was für dich. Dann fangen wir damit an, dass wir die Interesse Musik von dir mit Mathematik bedienen. Am Anfang auch in ganz kleinen Häppchen. Ich vergleiche das mal ganz gerne mit so einem Fünf-Gänge-Menü. Man startet mit einer Vorspeise, die gibt einem Appetit. Die schmeckt gut, die macht Spaß. Das wäre dann bei dir eben mit Musik. Wir schauen uns mal kleine Phänomene an und gehen dann darüber über den Hauptgang. Also schauen uns dann etwas tiefergreifende Sachen an und behalten dich auch so bei der Mathematik dran. Und wenn man das macht, also Schritt für Schritt mit kleinen Sachen, spannenden Sachen, die aus dem Alltag kommen, anzufangen und dann weiterzugehen, dann kann man jeden für Mathe begeistern.
In Deutschland herrscht im Moment aber eher großer Mathe-Frust. Die aktuelle PISA-Studie bescheinigt den 15-Jährigen hierzulande mal wieder mangelhafte Leistungen in Mathe. Ihr sagt aber, wir alle können Mathe, wenn wir es wollen. Wieso seid ihr euch da so sicher?
Ich glaube erstmal, dass die Ergebnisse der PISA-Studie nicht zeigen, dass wir schlechter in Mathe geworden sind, sondern dass unser Bildungssystem, so wie es aktuell ist, nicht funktioniert. Und da müssen wir einfach es schaffen, die Lehrer mehr zu entlasten, mehr individualisierte Betreuung schaffen, weil jeder Schüler braucht für sich eine individuelle Erklärung, gerade in Mathe, die seinen Bedürfnissen, seinem Lerntypen entsprechen. Dann kann er auch Mathe lernen. Und ein weiterer Punkt ist, in Mathe baut fast alles aufeinander auf. Und wir können ganz am Anfang anfangen bei 1 plus 1. Und derjenige, der 1 plus 1 versteht, und das ist eigentlich jeder, der kann auch eigentlich alles Weitere verstehen. Das heißt, es geht dann einfach, wenn du zum Beispiel Brüche hast oder Ähnliches, dann musst du verstehen, was steckt dahinter. Es ist eigentlich ein geteilt Rechnen. Dann, was steckt hinter geteilt Rechnen? Dann kannst du immer weiter zurückgehen. Und am Anfang bist du dann bei dem allerkleinsten Baustein der Mathematik. Und wenn du zwischendurch den Punkt erkennst, an dem du nicht weiterkommst und dann den perfekten Erklärer dazu findest, dann ist es überhaupt gar keine Schwierigkeit, überhaupt kein Problem, weil es immer nur ganz kleine Hürden sind und auch ganz kleine Erfolgserlebnisse sind, die du schaffen kannst, die dich dazu bringen, höher komplexe mathematische Beweise und Themen zu verstehen.
Also die Annahme, dass es Menschen gibt, die gut in Mathe sind und welche, die schlecht in Mathe sind, die haltet ihr für falsch?
Es gibt mit Sicherheit Leute, denen es leichter fällt, die es schneller verstehen können. Aber gerade bis zum Abiturniveau und auch Uniniveau Mathe gibt es keinen Grund, warum es jemand nicht verstehen sollte. Also mit Sicherheit gibt es Leute, die mathematische Themen schneller aufnehmen können, die vielleicht stärker im logischen Denken sind, dafür weniger stark in Kreativität. Das bedeutet aber nicht, dass die Leute, die sehr kreativ sind, Mathe nicht können, sondern die brauchen halt vielleicht einen anderen Erklärungsansatz, vielleicht nochmal eine Erklärung mehr. Aber dass sie es schaffen können, da sind wir uns zu 100% sicher.
Ihr sagt immer, Mathe ist eine Sprache in Englisch oder Spanisch. Da gab es zum Beispiel Vokabellernen, das war reine Fleißarbeit. Aber bei Grammatik, bei Formulierung, da ging es schon auch um Verständnis, um Sprachgefühl. Was sind denn so in Mathe die talentfreien Dinge, die wirklich jeder lernen kann?
Also ich glaube, jeder kann talentfrei lernen, weil Mathe baut logisch aufeinander auf. Und man kann alles verstehen. Die Sachen, die jeder können sollte, sind wirklich die Grundrechenarten, Prozentrechnung, Dreisatz mit Zinsen rechnen. Also die Sachen, die wirklich jedem von uns im Alltag begegnen. Und darüber hinaus gibt es eigentlich nicht die eine Antwort darauf. Viele Leute denken immer, man muss alles in Mathe können oder bis zu diesem Stand. Das kommt immer auf die Person an. Wenn ich eine Person bin, die mit Mathe sehr wenig zu tun hat und die halt nur Prozentrechnung und Dreisatz und Plus und Minus und vielleicht noch Winkel braucht, dann reicht das vollkommen. Wenn ich jetzt jemand bin, der dann auch noch Integrale für seinen Beruf braucht und auch Funktionen und Funktionsscharen, auch cool. Und dann ist die Person halt eine, die sich ein bisschen mehr mit Mathe auseinandersetzt. Aber jetzt zu sagen, jeder muss Stand XY können, ist falsch. Und das wird auch in der Schule dann falsch gemacht, dass jeder bis zum Abi Mathe haben muss und Themen wie Integrale lernen muss. Das muss nicht jeder lernen.
Okay, also aber diese Sachen, die auch immer wieder genannt werden, ne, Prozentrechnung, Grundrechenarten, da sagt ihr wirklich, das können wir wirklich alle schaffen. Wir müssen es bloß Schritt für Schritt tun und vielleicht wiederholen.
Genau, auf jeden Fall. Also die Wiederholung spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Will Johannes und ich beschäftigen uns tagtäglich mit Mathe. Ich betreue auch noch eine Nachhilfeschülerin noch im Abi. Und wenn sie dann mit einem Thema kommt, was ich nicht aus dem Stegreif kann, dann macht mir das überhaupt keine Sorgen, weil ich mittlerweile so tief in den mathematischen Themen drin bin, dass ich weiß, ich kann es mir selber beibringen. Und das ist eigentlich die Fähigkeit, die wir allen Leuten auch vermitteln wollen. Du musst nicht jede Formel auswendig im Kopf können. Du musst wissen, wo du sie findest. Du musst wissen, wie du sie anwenden kannst und wie du sie auch im Zweifel selbst erklären kannst. Deswegen ist auch der Punkt Verstehen gerade in Mathe viel, viel größer als das Thema Lernen. Und deswegen geht es auch nicht darum, Prozentrechnungen aus der Pistole geschossen zu können. Aber wenn du mal was Prozentuales ausrechnen musst, dann musst du eben mit einmal googeln und fragen, hey, wie ging nochmal Prozentrechnung? Musst es dir wieder Klick machen und sagen, hey, ich kann es doch, auch wenn du es nicht tagtäglich anwendest. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Gibt es denn Formeln, die ihr auf jeden Fall auswendig lernen würdet trotzdem, weil sie so banal sind und einem ganz schnell auch im Alltag vielleicht beim Kopfrechnen helfen?
Ja, zum Beispiel die Kipp-Formel, das ist für die Zinsrechnung eine Formel, die ich auswendig lernen würde. Satz des Pythagoras, den kann ja auch fast jeder auswendig. Dann bringen auch bestimmt binomische Formeln einigen Leuten nochmal was. Das sind so ein paar Grundformeln, aber die sind auch nicht schwierig. Und die kann man sich, das haben wir gerade schon gesagt, mit Wiederholung sehr gut lernen. Wenn ich jetzt einmal die BQ-Formel hier sage, minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q, wird sich das niemand auf die Schnelle merken können. Wenn ich das jetzt tausendmal sagen würde, dann würde die jeder im Kopf haben und für den Rest seines Lebens wahrscheinlich. Und da ist die Aufgabe von jedem, das zu wiederholen, das anzuwenden und immer wieder den Prozess durchlaufen. Und das ist auch das Schöne in Mathe, dann geht das automatisch in den Kopf rein. Das heißt, wir müssen gar nicht aktiv auswendig lernen wie in anderen Fächern, sondern anwenden. Und bei der Anwendung benutzen wir die Formel immer wieder. Und durch das Benutzen bleibt die auch im Kopf.
Okay, Satz des Pythagoras. Oh Gott, das wird's peinlich. Ist das a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat?
Perfekt.
Kippformel. Da weiß ich gerade nicht, was das ist, aber Zinsberechnung, das finden auch viele Menschen interessant.
Ja, total. Und Zinsen haben ja auch häufig mit exponentiellem Wachstum zu tun. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, das durch Corona zum Glück auch mal so in den Vordergrund kam, weil letztendlich sollte das jeder verstehen, besonders wenn es um Zinsen geht. Und da habe ich auch das Gefühl, das wird immer mehr, weil Zinsen begegnen uns allen, wenn wir zur Bank gehen. Und da sollten wir verstehen, was uns gerade erzählt wird und ob wir gerade einen guten Deal oder einen schlechten Deal machen. Und vor allen Dingen, wenn man einmal dieses exponentielle Wachstum versteht, dann hat man richtig Lust, dass man, bezogen jetzt auf das Geld zum Beispiel, Geld anlegt und man den Zinseszinseffekt nutzen kann. Und dann ist man manchmal überrascht, weil wir Menschen, wir sind gar nicht ausgelegt für dieses exponentielle Denken, wie viel man auf lange Sicht schaffen kann, wenn man diesen Zinseszinseffekt nutzt. Weil, ich sag mal, verdoppeln pro Tag. Wenn man einen Cent am Anfang anlegt und der sich jeden Tag verdoppelt, dann hat man nach 30 Tagen über 10 Millionen Euro. Und das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist exponentielles Wachstum. Und da ist es wichtig, dann Verständnis für zu kriegen, damit wir da zum Beispiel Entscheidungen treffen können, dass wir Geld anlegen, dass sich immer ein gewisser Prozentsatz vermehrt und dann am Ende eben einen Riesenbetrag daraus haben, wo wir nur ganz klein angefangen sind.
Du hast gesagt, 1 Cent anlege nach 30 Tagen 10 Millionen Euro.
Ja, und das nicht kumuliert, also nicht jeden Tag miteinander addiert, sondern am 30. Tag, also nach der 30. Verdopplung, hat man aus einem Cent 10 Millionen Euro. Und wenn man sich mal die ersten Tage überlegt, also nach der ersten Verdopplung hat man 2 Cent, dann 4, 8, 16, 32, 64, so, dann ist man schon am Tag 5 und hat mal 64 Cent. Und wenn man dann 25 Tage weitergeht, ist man einfach bei 10 Millionen Euro. Also das ist echt krass. Also wir können uns das überhaupt nicht vorstellen, wie das exponentielle Wachstum langsam anfängt und dann wirklich rasant in die Höhe steigt.
Plus, dass die Zinsen nicht so hoch sind, dass mein Geld sich wirklich so schnell vermehrt.
Das stimmt, aber auch da ist es wichtig, dass man das Konzept kennt und das einschätzen kann. Man muss sich mal vorstellen, das eigene Kind kommt zu einem und sagt dann, Mama, ich habe mir einen super Deal überlegt fürs Taschengeld. Ich würde gerne mit einem Cent starten und dann über 30 Tage verdoppelt sich das Ganze. Ist doch in Ordnung, oder? Wenn man dann als Eltern Ja sagt, hat man ganz schnell ein Problem. Dafür ist es wichtig, dass man exponentielles Wachstum verstanden hat.
Und die Kippformel lautet wie?
Die lautet Z ist gleich K mal I mal P. Z sind die Zinsen und das K ist das Kapital, mit dem man startet, das man anlegt. I ist der Zeitraum, den man das anlegt und P ist der Prozentsatz. Und damit kann man da ganz schnell ausrechnen, wie viel Geld man hat, wenn man mit so und so viel Euro beginnt, über so einen Zeitraum mit dem und dem Prozentsatz.
Also Formeln können uns den Alltag vereinfachen. Es gibt ein paar, die man auswendig lernen kann und sonst finden wir sie auch alle im Netz. Wir müssen nur wissen, wonach wir suchen müssen. Ihr gebt Mathe-Nachhilfe, ihr macht Erklärvideos auf TikTok, habt ein Buch geschrieben, um anderen Menschen Lust auf Mathe zu machen. Woran liegt es denn jetzt in der Regel, wenn Schülerinnen und Schüler schlechte Noten schreiben?
Ich glaube, ein ganz großer Punkt ist natürlich, dass sie das aktuelle Thema nicht verstehen, aber damit ist es ja nicht getan, sondern man muss wirklich Ursachenforschung machen. Woran liegt es? Ein Punkt, den wir immer wieder merken, ist, es ist kein klarer Plan vorhanden. Also man rechnet wild vor einer Klausur irgendwie ein paar Aufgaben durch, die man vorher in den letzten 6 Wochen gemacht hat, was dann dazu führt, dass man selber noch mit einer Verwirrung in die Arbeit geht und dann keine guten Noten schreibt. Deshalb versuchen wir immer zu sagen als erstes, hey, wir schauen uns an, was ist für die Arbeit wichtig. Wir machen einen ganz konkreten 4- oder 6-Wochen-Plan, wann auch immer dann die nächste Arbeit ist und gucken wirklich Woche für Woche, was müssen wir da lernen, um das Ganze zu verstehen und versuchen dann auch jede Session oder jede Lerneinheit mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. Weil da kommt nämlich der zweite Punkt ins Spiel. Oftmals haben die Schülerinnen und Schüler das Gefühl, ich kann Mathe sowieso nicht. Es ist zu schwer für mich. Ich kann es nicht begreifen. Und da sagen wir, okay, wir versuchen jedes Mal ein kleines Erfolgserlebnis zu schaffen. Die müssen am Anfang echt nicht groß sein. Es kann sein, dass man irgendwie einen Buchstaben quasi, eine Variable in der Formel zusätzlich versteht. Aber man geht mit dem Gefühl dann aus dieser Lernsession raus, okay, ich kann mehr als vorher. Und dadurch wächst das Selbstvertrauen. Bei diesen Erfolgserlebnissen ist das Ganze auch exponentiell. Am Anfang sind es immer kleine Erfolgserlebnisse und zum Ende hin traut man sich viel, viel mehr zu und es geht exponentiell bergauf. Also ganz wichtig, strukturierter und konkreter Plan ist Schritt 1 und dann Schritt 2, Glaubenssätze ändern, mit Erfolgserlebnissen jede Lernsession beenden und dann kommen wirklich bessere Noten zustande.
Jetzt hat nicht jeder Nachhilfe, wenn ich jetzt irgendwie gerade 5 Fünfen geschrieben habe, wahrscheinlich finde ich doch dann auch wenig Gutes in meinen Arbeiten. Wie bleibt mir erstmal der Glaube, wie verliere ich ihn nicht sofort? Du hast selber die Erfahrung gemacht, Josef, in der Uni hast du auf einmal ein paar 5 geschrieben. Wie hast du dich da rausgezogen?
Also erstmal kann ich jeden verstehen, der dann ganz unten ist. Also es war tatsächlich in meinem ersten Semester so, ich habe Mathe auf Lehramt studiert und es gab 2 große Mathe-Klausuren, lineare Algebra 1 und Analysis 1 und beide Klausuren waren mit einer 5-0. Es gab damals die Möglichkeit, am Ende der Semesterferien in den Zweitversuch zu gehen und die erste Woche nach den beiden 5-0 war es bei mir tatsächlich so, dass meine Motivation total am Boden war und ich habe mir auch gesagt, ich schaffe das Studium so niemals. Ich hatte dann Glück, dass ich ein Umfeld habe, die mich aufgebaut haben, die gesagt haben, hey, du warst immer gut in Mathe. Und ich habe dann wirklich probiert auch, und das geht auch ohne Nachhilfe, mir wirklich zu sagen, genau das, was ich gerade gesagt habe, einen strukturierten Plan zu machen und immer diese kleinen Erfolgserlebnisse zu schaffen. Und das, was ich dabei beobachtet habe, war natürlich, irgendwie man baut sein Selbstvertrauen auf, aber was mir auch wichtig war, ist, der Spaß kam zurück. Ich habe irgendwie gemerkt, okay, es macht Spaß, ich kann mich auf die Prüfung freuen, weil ich weiß, ich kann zeigen, was ich gelernt habe mittlerweile. Und vielleicht nochmal Rückschau auf die erste Klausuren. Natürlich habe ich auch in die Klausuren geschaut und habe geguckt, okay, 5-0, da ist nicht viel Richtiges bei. Also es ist dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 70%, 80% falsch. Aber ich habe mich als erstes auf die 20% konzentriert, die ich schon verstanden habe. Also den Blickwinkel einmal gewechselt und geguckt, okay, diese 20% habe ich verstanden. Was wäre denn jetzt der nächste kleine sinnvolle Schritt, den ich gehen könnte, um ein bisschen mehr zu verstehen? Und das würde ich jedem empfehlen, auch bei einer Berichtigung oder so. Klar, die muss man vielleicht irgendwie machen. Okay, mache ich. Aber macht für euch nochmal eine eigene Berichtigung und schaut auf das, was ihr richtig gelöst habt und guckt dann, was wäre der nächste kleine Schritt, den ich mir zutraue. Und die Schritte werden immer größer nach und nach, das kann ich euch versprechen.
Ist, glaube ich, auch erwiesen, ne? Dass es sich lohnt, den Fokus auf das Richtige zu verschieben und nicht immer nur fehlerfokussiert zu sein, gerade wenn man irgendwie in so einer Krise steckt und vieles falsch ist.
Ja, genau. Da gibt es Studien, die das zeigen. Da hat man zwei Gruppen hat man gebildet und denen wurden die gleichen Fragen gestellt. Bei der einen Gruppe ist man nur auf eine Antwort eingegangen, die richtig war, bei den anderen nur auf falsche Antworten. Am Ende hat man alle Fragen nochmal gestellt und die Gruppe, wo man nur den Fokus auf das Positive gelegt hat, hat viel, viel besser abgeschnitten als die andere Gruppe. Und ich glaube, Josef hat gerade auch was ganz Wichtiges gesagt oder gemacht bei seiner Lösung der Krise. Er hat nämlich sein altes Muster aufgebrochen. Und ich glaube, da liegt auch ein Problem. Wenn Leute schlechte Noten wieder bekommen, ärgern die sich drüber und machen aber alles so, wie sie es vorher auch gemacht haben. Und da muss man sich einfach den Moment nehmen und einmal reflektieren und schauen, komme ich so zum Ziel? Weil wenn ich das Gleiche mache wie für die erste Klausur, dann werde ich auch das gleiche Ergebnis haben. Ich muss mir wirklich überlegen, was kann ich anders machen, um zu dem passenden Ergebnis zu kommen. Und darüber kann man da ganz viel machen. Und dazu gehört eben auch, den Fokus auf das Positive zu legen. Und da ist es ja leider so, und das ist auch sehr schade am Bildungssystem, dass das nicht der Fall ist. Wenn man ein Zeugnis wiederbekommt, wo nur Eins und Zweien draufstehen und da sind zwei Fünfen drauf, dann wird jeder einem sagen, oh, die Fünfen müssen wir aber schnell wegbekommen. Das ist ein super Zeugnis, wo nur Eins und Zweien drauf sind und der Fokus ist direkt auf den Fünfen. Oder noch ein anderes Beispiel, man kriegt eine Klassenarbeit zurück, fettrot markiert, sind nur die ganzen Fehler. Und nicht einmal ist da irgendwas grün und schön markiert, was eigentlich der viel größere Anteil ist. Und natürlich habe ich dann Probleme und denke, oh, ich kann Mathe nicht, obwohl das nicht der Fall ist.
Gerade dieses Muster aufbrechen, auf das Richtige den Fokus verschieben, das sind ja auch Dinge, die in anderen Bereichen helfen. Du hast eben gesagt, Josef, einfach auch wieder Spaß bekommen. Das ist der Punkt, wo ich mich frage, hat dir vielleicht auch geholfen, dass du aus der Schule schon Erfahrungen hattest, dass du wusstest, ach, ich habe ja auch schon positive Erlebnisse gehabt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe vielleicht immer schon Probleme in Mathe gehabt, ich habe vielleicht sogar Angst vor Mathe. Auch das ist übrigens ein Ergebnis der PISA-Studie, die Angst vor Mathe hat zugenommen. Was würdet ihr Eltern raten, wenn sie merken, okay, meine Kinder bekommen vielleicht wirklich schon Angst davor, die haben vielleicht wirklich Panik, da in den Unterricht zu gehen? Ich glaube, den Fokus verschieben auf Spaß dran haben, wird das schwierig sein, oder?
Definitiv. Ich gebe dir erstmal total recht. Mit Sicherheit hat mir geholfen, dass ich in der Schule Spaß an Mathe hatte. Und was mir auch geholfen hat, war einfach mein Umfeld, was mich positiv bestärkt hat. Und das ist auch der erste Tipp, den ich Eltern geben würde. Das Kind immer positiv bestärken. Niemals sagen, ja, ich konnte auch schon kein Mathe. Dann ist es nicht schlimm, wenn du es auch nicht kannst. Oder normal, dass du es auch nicht kannst. Auf jeden Fall positiv bestärken und immer dem Kind das Gefühl geben, hey, du kannst Mathe. Wir finden jetzt gemeinsam den richtigen Ansatz. Und das kann natürlich in irgendeiner Form eine Art von Nachhilfe sein oder man unterstützt das Kind selber. Was wir auch versuchen, um irgendwie auch einen kostenlosen Ansatz zu machen, ist halt über unsere Kurzvideos. Also wir gehen bewusst in ein Umfeld rein, TikTok, was für Unterhaltung, für Spaß, vielleicht auch nicht immer für wertigen Content steht. Und ein Kind scrollt da vielleicht durch oder ein Jugendlicher und guckt sich die ganze Zeit Videos an und auf einmal soll ein Video von uns kommen, genau in diesem privaten Umfeld, wo man einfach einen Wow-Effekt hat, wo man sagt, hey, da begegnet mir Mathe im Alltag, das ist irgendwie witzig, das versuchen wir so zu verpacken, damit die Person, die das dann sieht, für sich merkt, okay, irgendwie in meinem spaßigen Freizeitumfeld ist auf einmal irgend so ein Typ reingegrätscht und hat mir was von Mathe erzählt und das hat mir auch Spaß gemacht. Und so versuchen wir Schritt für Schritt dieses Muster, so ein bisschen dieses verkrustete Muster aufzubrechen und sagen, hey, Mathe kann im Alltag und im Spaß begegnen und das ist dann der erste Schritt und dann würde es weitergehen, dass man wirklich sagt, man geht in die tieferen Erklärungen, aber da können Eltern super viel unterstützen.
Die Aussage Mathe kann jeder, ich hoffe, ihr meint damit auch Frauen und Mädchen.
Jeder Mensch meint ihr.
Okay, ich finde, ich kann total motivieren. Sie kann aber natürlich auch hemmen, wenn ich irgendwie eine 5 habe und dann denke, oh, ich habe jetzt weiterhin nur eine 4, weil ich denke, Mathe kann jeder und ich wollte auch eine 1 haben. Wie finden wir denn realistische Ziele in diesem Bereich? Was ist da ein sinnvolles Vorgehen?
Also zum einen diese Aussage, Mathe kann jeder, die machen wir immer ganz bewusst, weil wenn wir da rangehen würden und sagen würden, Mathe kann fast jeder, dann würde jeder, der eine 5 wieder bekommt, sofort sagen, ich gehöre zu den Personen, die es nicht können. Wenn ich aber sage, Mathe kann jeder, dann heißt jeder wirklich jeder und dann gehöre ich auch mit einer 5 dazu. Und viele machen den Fehler, ähnlich wie wenn man sich im Fitnessstudio anmeldet und man möchte 10 Kilo abnehmen, dann ist das ein riesiges Ziel, das Stand jetzt einfach unrealistisch ist, das in so kurzer Zeit hinzubekommen. Das muss man in kleine Ziele unterteilen und sagen, von meiner 5, da gehe ich erstmal auf die 4 minus. Und das ist dann super Erfolg. Das ist zwar immer noch eine 4 minus, aber ich habe mich verbessert. Und dann fangen vielleicht die 4. Und vielleicht bleibt man auch mal kurz auf der 4 und dann geht es auch mit der 4 plus weiter. Also man muss sich selber die Zeit geben, dass man besser werden kann. Und man kann dann eben auch super Strategien anwenden. Das bringt auch ganz viel, sich mit Strategien auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, wenn ich jemanden habe, mit dem ich gut lernen kann und der mich wöchentlich in Anführungszeichen kontrolliert. Also ich muss wöchentlich jemandem einen Fortschrittsbericht abgeben, wie es in Mathe läuft mit meinen Zielen. dann verdoppelt das die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Ziel erreiche. Und das muss man einmal wissen. Und wenn man das weiß, dann kann man das auch cool anwenden. Das machen wir zum Beispiel in unserer Nachhilfe. Kann aber auch jeder zu Hause mit seinen Eltern, mit Freunden machen. Und wenn man das einmal weiß für sich, wie man da rauskommt, und da hat man ein kleines Erfolgserlebnis von einer 5 auf eine 5 plus, dann ist das super. Und dann braucht man jemanden, der das mit einem feiert und zelebriert. Und dann hat man Motivation, dann freut man sich. Und dann hat man auch Hunger auf noch bessere Noten. Von einer 5 auf eine 5 plus, geil. Von einer 5 plus auf eine 4 minus, geil. Dann auf die 4, 4 plus. Und irgendwann kommt man dann auch bei seinem Ziel an, dass man, das kann jeder schaffen, auch eine 1 in Mathe hat.
Ich bin jetzt fast 40, also ich werde wohl keinen Nachhilfeunterricht in Mathe mehr nehmen und werde zum Glück auch keine Noten mehr darin bekommen. Aber im Alltag gibt es ja schon auch Situationen, in denen ich rechnen will. Manches gelingt mir besser, manches schlechter. Wie können wir dann auch als Erwachsene rückwirkend unser Selbstbild noch hinterfragen? Ich hatte zum Beispiel neulich so eine Situation, mir hat jemand beim Renovieren geholfen und dann habe ich ihn gefragt, ob er messen kann, wie lang die Wand ist. Und er meinte dann, ich kann kein Mathe. Und mein Hinweis war dann natürlich, dass er ja gar nicht rechnen muss, sondern mir nur eine Zahl sagen soll. Aber das hat auch nicht wirklich geholfen. Und da habe ich nochmal gemerkt, wie verfestigt sowas manchmal ist. Also wie lässt sich das denn als Erwachsener noch aufbrechen?
Ich glaube, da gibt es zwei Probleme. Zum einen diese fest verankerte Überzeugung von früher, ich kann kein Mathe, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das muss ich erstmal auflösen und da müssen wir als Gesellschaft auch dran arbeiten. Wir versuchen das mit unseren Videos, aber ein jeder muss sich mal hinterfragen, gibt es einen wirklichen Grund, warum ich keine Mathe können sollte? Und das Schöne ist, wir kennen mittlerweile so viele hunderte Beispiele von Schülern, die mit einer 5, mit einer 6 gestartet sind, die jetzt gerne Mathe machen, die richtig gut geworden sind. Und das ist auch eine super Motivation für Leute, die es aktuell noch nicht so gut können. Wenn die nämlich ein Vorbild haben und sehen, hey, andere haben es auch geschafft, dann ist man dabei motiviert. Und das andere, was noch dazu gehört, ist, ich glaube, im ersten Moment denkt man, boah, das ist schon so lange her, ich kann das ganz sicher nicht mehr. Das ist aber nicht so, man kommt da ganz schnell wieder rein. Man kann sich eigentlich Mathe vorstellen wie eine Treppe, wo man eben Stufe für Stufe geht. Und mit der Zeit, wenn man die Treppe nicht benutzt und die einfach da stehen lässt, klar wird die da ein bisschen modrig, vielleicht bricht auch mal eine Stufe weg. Aber wenn ich auf der untersten Stufe starte und mir die Zeit nehme, auf die Stufe zu gehen, okay, die hält mich, ich gucke mir die nächste an, okay, da muss ich vielleicht ein paar Reparaturen machen, dann hält die mich aber auch, dann gehe ich auf die nächste Stufe und wieder auf die nächste, dann kann das jeder von uns, da mache ich mir gar keine Sorgen.
Was wäre so ein erster guter Step, wenn sich so eine Angst in mir verfestigt hat, wenn ich eigentlich irgendwie alles mit Rechnen im Alltag meide, was könnte ich als Erwachsener mal wieder gut im Alltag so tun, als eine kleine Startrechnung?
Also es kommt halt immer ganz konkret darauf an, was du machen möchtest. Wenn wir jetzt mal das Beispiel von deinem Bekannten nehmen, da würde ich als erstes mir mal einfach ein Video anschauen, wie man vielleicht mal Quadratmeter, Quadratkilometer berechnet, das Ganze umrechnet, weil das hat für ihn ja einen konkreten Realitätsbezug, weil das für ihn gerade wichtig ist, weil er irgendwie eine Grundfläche von einem Zimmer ausrechnen muss. Und an dem Punkt einfach ansetzen und dann mal schauen, mich langsam rantasten. Also das kann man super, es gibt so viele kostenlose Videos auf YouTube oder was auch immer, welcher Plattform, die man sich einfach anschauen kann und dann einfach mal offen sein, reintauchen, probieren, mal vielleicht ein, zwei Aufgaben selber rechnen, die es auch kostenlos überall im Internet gibt und dann einfach mal in sich reinhören, in sich reinfühlen und merken, was macht das mit mir, wie stehe ich da? Und natürlich der andere Punkt, den Johannes angesprochen hat, einfach mal diese Glaubenssätze, Mathe kann ich sowieso nicht beiseite lassen und so an die Aufgabe rangehen, als wenn man es keinen Grund geben würde, dass man es nicht schafft.
Also einfach im Grunde die Alltagssituation nehmen, die sich mir anbietet. Keine Ahnung, vor mir steht eine Wasserflasche gerade auf dem Tisch. Ah, da sind jetzt vielleicht 0,3 Liter. Was ist das, der Anteil von der Literflasche oder sowas?
Genau.
Eine Situation, die ich im Alltag schon oft beobachtet habe, ist, in einem Laden, in einem Kaufhaus stehe ich und gucke mir gerade irgendwelche Klamotten an und dann höre ich so von nebenan, ah, die Hose ist um 30% reduziert. Was kostet die jetzt? Wie ist die einfache Formel dafür, dass wir das alle endlich in einem Geschäft ausrechnen können?
Also ich sag mal, wenn man Taschenrechner an der Hand hat, dann kann man eigentlich immer den Dreisatz anwenden. Also das und das sind 100%, man teilt es durch 100, man nimmt es mal 20 zum Beispiel, dann weiß man, wie viel 20% davon sind. Es gibt aber auch Tricks, die man ganz schnell ausrechnen kann. Zum Beispiel, wenn ich von 80 30% haben möchte, dann kann ich mir da die beiden Nullen wegdenken und ich rechne einfach 8 mal 3, das sind 24 und ich habe das Ergebnis. Das kann man super dabei anwenden. Das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, wenn ich jetzt 24% von 72 haben möchte. Aber auch da kann ich das anwenden. Ich verschiebe das Komma an eine Stelle. Also ich rechne 2,4 mal 7,2. Kann man dann ungefähr im Kopf überschlagen und dann hat man ein grobes Gefühl dafür, um welchen Betrag es gerade geht. Und ein ganz guter Tipp auch noch, die 50 ist eine magische Zahl, wenn es darum geht, dass man Prozentzahlen ausrechnet. Wenn man zum Beispiel 28% von 50 ausrechnen möchte, dann klingt das erstmal schwierig. Man kann da das Ganze aber tauschen. Das ist kommutativ, heißt das als Fachbegriff. Man kann dann auch einfach 50% von 28 ausrechnen. Und das sind 14 und das ist auch die Lösung der Aufgabe.
Ah, mega praktisch. Und jetzt weiß ich zumindest, was ich in meinen Taschenrechner eingeben kann.
Und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dass man zum Beispiel 2,4 mal 7,2 muss man nicht super gut im Kopf rechnen können, aber man muss es mal über den Daumen peilen können. Man 2,4 mal 7, so, dann rechnet man erst 2 mal 7, ist dann 14 und dann ungefähr noch ein bisschen mehr, so, dann ist man bei 17 ungefähr oder so. Und dann hat man so ein grobes Gefühl, und das reicht oftmals schon, was rauskommen kann. Also ich glaube, man braucht dafür gar nicht den Taschenrechner unbedingt, sondern man muss einfach ein Gefühl entwickeln und im Kopf überschlagen können. Dann kommt man schon sehr, sehr weit im Alltag.
Kopfrechnen ist sowieso eine super Skill, finde ich. Ich spiele ganz gern und oft gibt es da irgendwas zwischendurch, einen Zwischenstand zu notieren. Wie werden wir schneller, besser im Kopf rechnen? Habt ihr da noch einen Trick?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich einen Mathelehrer früher hatte, der das jede Stunde mit uns geübt hat. Und das hat mir total viel gebracht. Und ich glaube, zum einen ist es natürlich die Übung, zum anderen ist es, sich das auch mal bewusst zu machen. Wenn ich eine Rechnung habe, ich lasse jetzt mal den Taschenrechner weg und versuche es im Kopf. Und auch wenn ich nicht auf die richtige Lösung direkt komme, schule ich trotzdem meinen Kopfrechnen und auch da die Motivation, sich zu suchen. Ich merke das immer wieder, wenn wir irgendwelche Spiele spielen, Mensch, ärgere dich nicht, oder irgendwelche Glücksspiele, dann weiß ich, wenn ich jetzt gut Kopfrechnen kann, dann kann ich ungefähr ausrechnen, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, und weiß, wenn ich mich so und so verhalte, dann werde ich das Spiel gewinnen auf lange Sicht. Und das ist dann immer super spannend und für mich eine super Motivation, warum ich Kopfrechnen können muss, weil ich kann mich schlecht beim Spiel mit dem Taschenrechner hinsetzen und sagen, ja, warte mal, ich rechne das mal eben aus. Nee, ich rechne das schnell im Kopf aus, dann weiß ich ungefähr, was rauskommen muss, und kann mich entsprechend so verhalten, dass ich das Spiel am Ende gewinne.
Aber es gibt keine Abkürzung, wir müssen es einfach üben.
Genau, es gibt keine Abkürzung, man muss es einfach üben, aber dann funktioniert es auch wirklich super gut.
Habt ihr noch irgendeinen Mathe-Hack, wo ich auf einer Party wirklich auch Mathe-Profis wie euch beeindrucken könnte? Euch wahrscheinlich nicht, aber andere.
Auf jeden Fall, da gibt es ganz viele. Ein Beispiel, wenn man ein Blatt Papier nimmt und man faltet das in der Mitte, also die Dicke verdoppelt sich immer, dann ist die Frage, wie häufig muss ich das falten, bis ich beim Mond bin, bis ich die Entfernung abgedeckt habe?
Oft.
Sehr oft, denkt man. Ja. 1000 Mal, 1000 000 Mal, was willst du schätzen?
Boah, 1 000 000 Mal. Nee, ja, das ist wahrscheinlich weniger Fangfrage, dann sage ich jetzt 123.650 Mal.
Genau, man geht bei einer Blattdicke von 0,1 Millimeter aus, damit man vielleicht nochmal als Info, damit du nochmal einschätzen kannst. Mhm.
Ja, ich bleib bei meinen 123.650.
Es sind 42 Mal.
Hä?
Das war's.
Da sind wir wieder beim 1 Cent quasi, der sich verdoppelt, also wieder beim exponentiellen Wachstum.
Ah, ich hätte es wissen können. Ich hätte es wissen müssen. Siehst du, ich habe in Mathe nicht immer gut aufgepasst. Es zeigt sich heute mal wieder. Nach welchen Mathe-Alltagstipps werdet ihr denn am häufigsten gefragt?
Tatsächlich den Tipp, den du uns gerade auch gefragt hast. Wie kann ich im Laden super schnell ausrechnen, was sind 20% von 30 Euro, wenn meine Jeans reduziert ist,
ja,
oder so?
Ja, weil es gut fürs eigene Geld ist und weil man es wirklich so oft schon erlebt hat, oder?
Ja, genau, das ist ein super Punkt. Und was wir auch oft haben bei irgendwelchen jugendlichen Jungs, die dann sagen, hey, ich treffe mich mit einem Mädchen, wie kann ich das denn beeindrucken? Sag mal einen coolen Tipp. Das kommt tatsächlich auch ganz oft. Da gibt's auch noch einen coolen Trick, wie man jede Zahl zum Beispiel durch 5 teilen kann.
Also gerne her damit.
20 durch 5, wissen wir jetzt, ist 4. Mhm. Ist super einfach, aber man kann es auch anders lösen, indem man die 20 verdoppelt zu 40 und das Komma um eine Stelle verschiebt. Na, dann hat man 4,0.
Okay.
Klingt bei 20 durch 5 erstmal banal, aber wenn man jetzt zum Beispiel 13 durch 5 teilen möchte, weiß man nicht direkt, was rauskommt, aber man kann die 13 einfach verdoppeln.
26.
Komma um eine Stelle verschieben.
2,6.
Und hat die Lösung.
Ach was.
Das funktioniert immer. Das ist zum Beispiel, dann kannst du sagen beim nächsten Date 43 durch 5 oder so und dann kannst du es direkt lösen.
Das sind 8,6.
Genau, vollkommen richtig.
Ich glaube, meine Frau wird mich wieder heiraten.
Ja.
Wenn ich mir jetzt vornehme, nächsten Monat im Alltag wieder mehr zu rechnen, was ist die eine Sache, die ich tun sollte, Johannes?
Ich würde 2 Sachen machen. Zum einen wirklich klar machen, wenn ich die Überzeugung habe, ich kann Mathe nicht. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich ab jetzt zu mir sage, ich kann Mathe? Schlechter kann es dadurch nicht werden. Das ist die erste Voraussetzung. Und dann wirklich mir Sachen suchen, die mich interessieren. Man hat so viele Möglichkeiten heutzutage. Es gibt Apps, mit denen man Mathe lernen kann. Und das Wichtigste ist wirklich, eine Begeisterung zu finden, Themen zu finden, die spannend sind, die einen interessieren, mit denen man sich gerne auseinandersetzt, die kein aktives Lernen sind, sondern passives. Informationen aufnehmen, neue Dinge kennenlernen und darüber kriegt man dann diesen Zugang zu Mathe, weil man wird zwangsläufig irgendwann auf ein Thema stoßen, wo man zu sich selber sagt, das finde ich interessant, ich weiß aber nicht, warum es so ist und deswegen möchte ich jetzt herausfinden, warum es so ist. Dann stößt man auf Mathe und man macht es auf einmal total gerne und das kann dann der Anfang sein zu einer sehr schönen Mathe-Reise.
Im Grunde das, was du mir eingangs gesagt hast, ne? Nach Mathe in meiner Lieblingslebenswelt suchen. Und Josef, was sagst du? Was wäre dein Vorschlag?
Ich greife mal ein bisschen anderen Weg auf. Ich würde dir empfehlen, immer dann, wenn du dazu geneigt bist, dein Handy rauszuholen und die Taschenrechner-App zu öffnen, zu überlegen, hey, will ich es nicht vorher einmal im Kopf probieren oder vielleicht sogar einfach überschlagen und kann ich so die Lösung schon finden? Und wenn du das mal einen Monat machst und dieses Muster immer zum Taschenrechner zu greifen unterbrichst, ich glaube, dann kannst du schon super viel schaffen, auch in deinem Wunsch vielleicht noch schneller im Kopf rechnen zu werden.
Alles klar, ich werde es ausprobieren. Danke für eure Zeit, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Ich habe den Trick mit den Fünfen übrigens abends nach dem Gespräch mit den beiden meiner Frau vorgeführt und ich konnte ziemlich schnell sagen, wie viele Fünfen in 387 stecken, aber sie war wenig beeindruckt, was mir zwei Sachen vor Augen geführt hat. Ich werde wirklich schnell besser in solchen Rechnungen, wenn ich sie wiederhole und ja auch irgendwie so ein bisschen Spaß dran bekomme. Und manchmal sind im Leben eben doch andere Dinge bedeutender als Mathe-Skills. Beides schöne Erkenntnisse. Weitere Infos zum heutigen Thema geben Johannes Mensing und Josef Naber in ihrem Buch Mathe kann jeder und wir beweisen es. Außerdem erklären sie euch Mathe natürlich auch auf ihren Instagram- und TikTok-Kanälen. Die Links stehen wie immer in den Shownotes. Wobei wünscht ihr euch noch Hilfe? Wofür braucht ihr neue Ideen oder habt ihr Feedback zur heutigen Folge? Schreibt mir gern an smarterleben@spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, bewertet, kommentiert oder abonniert ihn gern in eurer App. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Dank geht an Marc Lüx und Olaf Häuser, die mich diesmal unterstützt haben. Unsere Musik kommt von Above Zero. Ja, und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.